Naja, im Prinzip sind die Hooligans und die restlichen Demonstranten zu einem gewissen Grad arbeitsteilig vorgegangen, weil ja die gesamte Demonstration das ursprüngliche Ziel hatte, auf dem Leipziger Innenstadtring zu laufen, um Bilder von 1989 zu simulieren. Andere Beobachter haben das auch schon als politisches Reenactment bezeichnet. Und diese Hooligans, die vor Ort waren und auch die Neonazis, die haben sich in der ersten Reihe dieses Demonstrationszugs eingefunden, der ursprünglich verboten worden war, also selbst vom Oberverwaltungsgericht, vom Sächsischen. Und diese Hooligans und Neonazis, die haben dann letztlich die Demonstration durchgeprügelt und auch mit Pyrotechnik durchgeschossen gegen die Polizeibeamten, die dort eingesetzt waren. Und die große Menge der Teilnehmer, die sich als friedlich versteht, die ist dann quasi durch diesen Weg, der ihnen da freigemacht wurde, einfach mitgelaufen. Sodass da letztlich die gesamte Gruppierung von dem Handeln der Hooligans und Neonazis massiv profitiert hat. Und das haben die dann auch so wahrgenommen und waren im Prinzip diesen Neonazis und Hooligans dann sogar dankbar dafür, dass ihnen dort letztlich ihre Demonstration von diesen Leuten ermöglicht wurde. Und zum Teil wurden auch Hooligans und Neonazis als Ordner eingesetzt auf diesen Versammlungen und haben dann eben auch Journalisten bei der Arbeit behindert.
Da möchte ich dann nachher gerne nochmal drauf blicken. Die Demonstration, nachdem die von Neonazis den Weg freigeprügelt bekommen hat, ist dann durch die Stadt gezogen. Es wurden Kerzen angezündet an der runden Ecke. Dieses politische Reenactment, das du da gerade so benannt hast. David, du hast die Demo auf Twitter als politische Farce mit Ansage bezeichnet. Was meinst du damit?
Also wenn man sich den Mobilisierungsverlauf ansieht, dann war vieles von dem, was Hendrik Merker eben gerade beschrieben und skizziert hat, sehr, sehr absehbar aus meiner Sicht. Sowohl in den einschlägigen Telegram-Kanälen als auch in anderen Mobilisierungsformaten wurde sehr frühzeitig deutlich, welche symbiotische Mischung einer rechten Mischszene dort auftreten wird im Spektrum zwischen Reichsbürgern, Esoterikern, Impfgegnern, militanten Neonazis, Anhängern aus der Esoterik- und Anthroposophie-Szene, also Leute, die auf den ersten Blick habituell vielleicht nicht zusammenpassen, die aber schon im Spätsommer in Berlin gemeinsam demonstriert haben gegen die Corona-Auflagen. Das war absehbar, insofern mit Ansage. Und jetzt kann man natürlich das Geschehen in Leipzig nochmal differenzieren und fragen, gut, also das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut und die Genehmigung einer statischen, also nicht beweglichen Kundgebung wäre im Sinne einer freien Grundrechtsauslegung diskutierenswert gewesen. Aber Hendrik Merker hat es ja schon anklingen lassen, der Umstand, eine solche Versammlung dann um den Ring ziehen zu lassen in Leipzig, zeigt einfach ganz deutlich, dass die Bildpolitik und die Symbolpolitik von Querdenken Leipzig als Plattform und als Kulisse in Szene gesetzt hat. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich sag jetzt mal in Pforzheim oder in Bietigheim mit 400 oder vielleicht auch 1000 oder mehreren 1000 Leuten auf die Straße gehe oder ob ich mich in Berlin zwischen Brandenburger Tor und Reichstagsgebäude in Szene setze oder eben in Leipzig in der historischen Kulisse der friedlichen Revolution. Und genau das ist neben der Tatsache, dass wir es da mit Neonazis und Hooligans zu tun haben und neben der Tatsache, dass offenkundig die Polizei vor dieser Konstellation zurückgewichen ist, ist das eines der zentralen Probleme, weil ich glaube, dass Querdenken davon profitieren wird und das auch aufgreifen wird.
Da schließt sich für mich die Frage an, dieses Milieu, das du gerade beschrieben hast, das da zusammenkommt oder die verschiedenen Milieus, ist sehr divers und als ich am Samstag das gesehen habe, fiel mir das tatsächlich sehr schwer, das irgendwie einzuordnen oder zu verstehen, wie, also was das Ganze zusammenhält. Und diese Querdenken, da formiert sich eine Bewegung, so kam mir das vor, also so ist das Bewusstsein, wir machen hier eine Bewegung zusammen und die produziert auch Bilder, die funktionieren als so politisches Reenactment. Aber was ist der Kern dieser Bewegung? Wie lässt sich beschreiben, was die attraktiv macht, was da vielleicht auch diese verschiedenen Milieus zusammenbringt?
Also nach meiner Beobachtung kann man das auf einen klaren Begriff bringen. Was sie zusammenhält, das ist die Annahme, wir befinden uns in einer Corona-Diktatur. Und diese Wortschöpfung von der Corona-Diktatur, die hat dann zahlreiche autoritäre, antisemitische und so weiter Implikationen. Das konnte man an den Transparenten, an den Plakaten, die gezeigt wurden, auch ganz gut sehen.
Und diese Demonstrationen, die, ich hatte so das Gefühl, die funktionieren auch so ein bisschen, also über Bildproduktion und so als soziales Happening, also sehr esoterisch angehaucht, aber genau, also so als sozialer Moment, der da auch sowas stabilisiert. Wie hast du das auf der Demo erlebt, Henrik?
Ich würde auf jeden Fall schnell nochmal einhaken zu der Sache, dass sich eine Bewegung formiert. Ich würde nämlich eher sagen, dass die Bewegung aktiv formiert wird von den Köpfen von Querdenken. Ich habe da gestern nochmal eine ganz spannende Beobachtung gemacht, dass sich jetzt ein Studierendennetzwerk von Querdenken bildet auf Telegram. Und dafür wurden für sämtliche großen deutschen Städte direkt Telegram-Gruppen angelegt, quasi um schon mal zu simulieren, es gäbe dort Gruppen. Und in diese Gruppen werden jetzt massenweise Leute eingeladen, die dann dort eben simulieren sollen, dass auch der Protest aus der Studierendenschaft in Deutschland mitgetragen wird. Und dieser Automatisierungsgrad mit vorgefertigten Gruppen und ja im Prinzip dieses Aufbauen einer Bewegung über Bot-Netzwerke, die ja auch verwendet werden. Also jeder Telegram-Channel wird von Bots dort mit kontrolliert und teilweise sogar in der Meinung beeinflusst. Diese Bots, die heißen zum Beispiel Alexa oder tragen andere Namen, einer heißt auch Querdenken-Bot. Diese Bots, die nehmen dort eine sehr zentrale Funktion ein in der Steuerung dieser Gruppen. Und deshalb würde ich da tatsächlich sagen, dass es eine aktiv formierte Bewegung ist, wo nur wenige Köpfe letztlich dahinter stehen. Aber nochmal zu deiner Frage zurück.
Genau, also das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, dass die Bewegung, dass es da ein zentrales Agieren gibt, was quasi im Bewusstsein auf den Demonstrationen oder im über sich selbst sprechen dann nicht so präsent ist. Was ich mich gefragt habe bei den Demonstrationen und auch bei den Videos, die dann im Internet veröffentlicht werden, da gibt es so einen Moment von sozialem Happening, eine Gemeinschaft schaffen, die, glaube ich, auch diese Mobilisierungsfähigkeit so ein Stück weit fördert. Wie hast du das erlebt auf der Demo am Samstag?
Also ich hatte durchweg die Beobachtung gemacht, dass die Leute mit diesem Versprechen des politischen Happenings überhaupt erst angezogen wurden. Also den Leuten, denen wurde im Vorfeld gesagt, hier werden wir um den Ring laufen, wir werden diese Bilder reproduzieren. Und mit diesem Anspruch sind die Leute dann auch hingekommen und die waren natürlich extrem empört, als ihnen dann dort ihre Kundgebung erstmal untersagt wurde auf dem Augustusplatz. Das Ding ist, die Veranstalter, die hatten genau darauf spekuliert. Es gab da Videos im Vorfeld vom Hauptorganisator dieser Versammlung, ein Herr Wehner, der da drin dann eben auch schon darüber sprach, was passiert, wenn die Demo aufgelöst wird. Und da hieß es eben, ja, man werde dann darauf setzen, was die Masse macht und man werde sich als Veranstalter dann sehr zurückhalten, aber man werde eben auch nicht eingreifen, wenn die Masse sich dann halt zufällig über den Ring bewegt. Auf der Kundgebung selber wurden dann sogar Handzettel ausgelegt mit einer Laufrichtung, auf der man sich auf dem Ring bewegen solle. Also man hat im Prinzip den Leuten dort alles an die Hand gegeben, ein vorgefertigtes Ziel, was die Masse sich dann quasi zu eigen gemacht hat. Also wir hatten es quasi mit einer Art Steuerung dieser Großdemonstration zu tun, und zwar über ja eben technische Mittel, die da eingesetzt wurden. Also zum einen über diese Videos, die da ständig in der Szene verbreitet werden, zum anderen über Handzettel und dann auch noch über die Telegram-Gruppen selber, in denen dann auch noch mehrfach dazu aufgerufen wurde, genau jetzt zum Ring zu gehen, in dem Moment, als die Hooligans die Polizeikette durchbrochen hatten.
Dann haben die Hooligans die Polizeikette durchbrochen und dieser Plan konnte umgesetzt werden, trotz der eigentlich erlassenen Beschränkungen. Wie bewertest du da das Agieren der Polizei? Wie hast du das erlebt an dem Tag?
Also die Polizei, die war den gesamten Tag über sehr defensiv und das lässt sich, denke ich, auch ganz gut aus ja, der Perspektive erklären, die sie da vor sich hatten. Da standen ja nun mal eben nicht ausschließlich Hooligans und Neonazis, die sie jetzt angreifen wollen, wie das jetzt womöglich bei manchen Fußballspielen ist, sondern dahinter standen ja eben tatsächlich Rentner, junge Frauen, teilweise standen sogar in der ersten Reihe junge Frauen mit Schildern, wo sie dazu aufgerufen haben, dass ihre Kinder doch bitte atmen sollen können und dergleichen. Also die Polizisten standen sich dort einer Menge gegenüber, die sie quasi tatsächlich als Bevölkerung wahrgenommen haben und eben nicht als politische Randgruppe, die sich dann eben womöglich auch mit anderen Mitteln bekämpfen lässt. Das äußerte sich ja am Ende auch darin, dass es hieß, man könne gegen Rentner keine Wasserwerfer einsetzen. Das war im Prinzip das Statement der sächsischen Landesregierung im Nachgang. Und damit geht man natürlich auch Querdenken auf den Leim, die natürlich genau aktiv diese Gemengelage hervorrufen und die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass dann dort bürgerliche Leute direkt hinter den gewaltbereiten Hooligans stehen.
Dieses gemeinsame Agieren dann von sich selbst als bürgerlich Verstehenden und von Neonazis, das ist nicht unbedingt neu. Pegida und Ableger davon kann man da gewiss so als Vorläufer betrachten. Die Größenordnung, die da in Leipzig jetzt zu sehen war, die ist, denke ich, aber schon neu. Und in Leipzig, da gab es jetzt so ein gemeinsames Erfolgserlebnis, eine Selbstermächtigung, quasi die Staatsmacht zurückgedrängt. Was bedeutet das, David, für diese Bewegung?
Das muss man jetzt mal abwarten. Also natürlich war das ein nach innen für die Binnenkommunikation dieser Bewegung ein euphorisches Momentum. Aber man muss natürlich auch sehen, solche Ereignisse sind nicht beliebig wiederholbar. Das heißt, die Organisatoren müssen jetzt schauen, wie sie Mobilisierungsformate schaffen, in denen sie neue Höhepunkte schaffen. Und Hendrik hat das ja schon ein bisschen angedeutet, wie sie das versuchen, indem sie nämlich so etwas wie eine, ich nenne das jetzt mal gelenkte Graswurzelbewegung versuchen ins Werk zu setzen, also einen Bewegungsstrukturaufbau umzusetzen, der zunächst erst einmal vielleicht über Internetmechanismen funktioniert, der aber, und das ist aus meiner Sicht soziologisch die wichtige Frage, natürlich nicht ausschließlich über Internetmechanismen in die Realität übersetzt werden kann. Also das eine ist ja, was in Telegram-Gruppen passiert und dort vollziehen sich auch mit atemberaubender Geschwindigkeit Radikalisierungsprozesse bis hin zu Gewaltaufrufen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist aber, dass der Schritt in die Realität, also eine tatsächliche Übersetzung zu einer Massenmobilisierung, das ist kein Automatismus. Also auch wenn ich in einer Facebook-Gruppe, in einer Telegram-Gruppe hunderte Leute erreiche und mit Impulsgaben sozusagen immer wieder befeuere, muss ich ein Aktions-, ein Vergemeinschaftungsangebot machen, das die Leute tatsächlich auf die Straße bringt. Und wenn ich das richtig sehe, dann versucht Querdenken, das jetzt auf der einen Seite regional in die Breite zu bringen und auf der anderen Seite Leipzig als Kulisse zentral sich zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen das, was in Leipzig naheliegend ist, wir nehmen den Montag und wir gucken mal, ob wir jetzt die nächsten Montage anmelden können und eben Montagsdemonstrationen oder Kundgebungen oder irgendein anderes Format machen können, mit dem wir erstmal auf der Ebene der medialen und symbolischen Sichtbarkeit einen Fuß in der Tür haben. Das heißt, aus meiner Sicht ist die zentrale Gefahr, die von Querdenken im Moment ausgeht, besteht darin, dass sie nicht nach innen, sondern nach außen als Erben der friedlichen Revolution in Erscheinung treten könnten, wo sie sagen, Grundrechtseinschränkungen, Corona-Beschränkungen, Eindämmungsmaßnahmen, ich halte das für eine Katastrophe, dass einer der wichtigen Wendeprotagonisten auf dieser Kundgebung gesprochen hat, auf dem Augustusplatz, Pfarrer Christoph Wonneberger, der zu DDR-Zeiten eine sehr wichtige Rolle bei der Organisation der Friedensgebete vor dem Herbst 1989 hatte, der dort eine Rede gehalten hat, von der ich eigentlich nur sagen kann, dass sie eine politische und weltanschauliche Kapitulationserklärung dieses Mannes und seiner historischen Leistung ist. Aber Querdenken wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ihn als Ikone aufzubauen und zu sagen, seht her, Christoph Wonneberger ist auf unserer Seite, er ist ein Veteran oder ein Wendeheld, ein Held des Umbruchs der friedlichen Revolution in der DDR und er spricht aus, was sich vielleicht andere nicht zu sagen trauen, etc. Also die permanente Parallelisierung der heutigen politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland mit der Endphase der DDR führt zu einer Selbstfinalisierung im Querdenkenmilieu und das halte ich für eine politische Gefahr.
Dieser Bezug zu 89 und die Parallelen zu ziehen, die quasi zu so einer politischen Alternativlosigkeit oder ja, also wo sich auch so ein Anspruch auf Deutungshoheit vielleicht daraus ableitet, was du als politische Finalisierung bezeichnet hast, das klingt für mich nach Systemwechsel und das ist ja was auf den Demonstrationen auch immer wieder gefordert wird. Mein Eindruck ist, dass es sehr diffus ist, worum es politisch eigentlich geht. Also selbst die Corona-Maßnahmen oder der Proteste gegen scheinen für mich nur so ein Teil von dem zu sein, was da formuliert wird, aber so klare Forderungen finden sich da eigentlich gar nicht. Deswegen frage ich mich und frage euch da, worauf richtet sich diese Bewegung eigentlich politisch? Also was ist da auszumachen an Forderungen oder Vorstellungen?
Also ich sag mal so, die Forderung, die ist relativ klar, die da aufmachen. Und die machen die schon auf, spätestens seit der Demonstration in Berlin. Der Gruppierung geht es letztlich darum, das Grundgesetz zu ersetzen. Also für Berlin hatte Querdenken als Hauptziel ausgegeben, sich 2 Wochen lang auf dieser Hauptdemonstration vom Brandenburger Tor zu versammeln, um dort eine Gegenverfassung zu schreiben. Das war eines der Hauptziele, was dort der Anmelder Ballweg ausgegeben hatte. Und dieses Hauptziel, das befindet sich auch weiterhin in diesen Gruppen und auch weiterhin in den Reden dieser Bewegung. Das wurde in Leipzig auch nochmal wiederholt auf der Bühne, diese Forderung. Im Prinzip hat Artikel 146 Grundgesetz umzusetzen und eine neue Verfassung zu schreiben. Und die soll dann letztlich von den Leuten, die Querdenken folgen, auch in Deutschland umgesetzt werden. Das ist das grundlegende Ziel. Und wir sprechen da im Prinzip von der Abschaffung des aktuellen gesellschaftlichen Systems in Deutschland, in dem wir leben.
Ich glaube, das korrespondiert auch so einen Augenblick lang mit der Streureichweite eines Teils der Reichsbürgerideologie. Also ich bin ja auf beiden Demonstrationen, habe ich mich umgetan und diese Versatzstücke der Reichsbürgerideologie, also vor allen Dingen das Element der Souveränisten, also von Leuten, die für sich erklären, sie würden aus der Bundesrepublik Deutschland austreten, sie würden ihre Staatsangehörigkeit aus der Bundesrepublik niederlegen, sie würden in den Status der Selbstversorger, Selbstverpfleger und so weiter übergehen. Das wiederum korrespondiert mit einem Teil, nicht mit allen, aber mit einem Teil der Impfgegner. Also wir haben hier so etwas wie einen ideologischen Teppich, der sich zusammensetzt aus ganz unterschiedlichen Stoffteilen der anwesenden Milieus. Und eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass diese unterschiedlichen Milieus bestimmte Einstellungspotenziale teilen. Also zum Beispiel das Einstellungspotenzial der Wissenschaftsfeindlichkeit, eine bestimmte antimoderne und antiliberale Weltsicht, bestimmte autoritäre Orientierung oder Orientierung an einer autoritären Naturvorstellung beispielsweise, eine bestimmte Konsensbereitschaft, was das Anerkenntnis von alternativer Medizin und Esoterik und Ähnlichem angeht. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einem ideologischen Klassiker zu tun, nämlich mit der Verknüpfung zwischen Elementen des Irrationalismus auf der einen Seite und der politischen Ideologie der extremen Rechten auf der anderen Seite. Das ist ideologiegeschichtlich gesehen überhaupt nichts Neues, aber wir sehen schon, dass das jetzt eine Wirkungsmacht erhält, im Sinne von, dass diese auf den ersten Blick habituell miteinander nicht kompatiblen Milieus eben doch miteinander ganz gut können, weil sie bestimmte Einstellungselemente auch auf der Handlungsebene offenkundig teilen. Und es wird jetzt darauf ankommen, wer in dieser entstehenden Bewegung der Impulsgeber, der Taktgeber ist, wer die Sprachbilder vorgibt, wer die Symbole prägt etc. Und das muss eingeführt werden in eine inhaltliche politische Auseinandersetzung, weil es gibt ja auch so etwas wie einen sozioökonomischen und gesellschaftlichen Resonanzraum, in dem Querdenken wirkt. Also all die Leute, die jetzt Existenzängste haben oder tatsächlich vor dem Absturz ihrer Existenz stehen, die schauen sich natürlich nach politischen Alternativen um, die schauen sich nach Bewegungen um, in denen sie sich irgendwie politisch artikulieren könnten. Und wenn es Querdenken ist, die gesellschaftlichen Antworten dafür gibt, dann ist das natürlich auch eine gesellschaftliche Antwort auf eine bestimmte Form eines Krisenbewusstseins. Und das halte ich im Sinne einer demokratischen Kultur für nicht förderlich.
Da wird sich für mich die Frage anschließen und das vielleicht zum Schluss. Was tun dagegen, also gegen dieses Mobilisierungspotenzial? Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck oder habe mich gefragt, ob so eine Ohnmachtserfahrung im Alltag durch die Anti-Corona-Maßnahmen, dass diese Demonstrationen oder diese Querdenkenbewegung da mit diesem Moment von Selbstermächtigung da so eine, ja, wie so eine Katharsis ist, wo sich Menschen irgendwie zumindest dann wiederfinden oder das Gefühl haben, sich wiederzufinden. und handlungsmächtig zu sein, so vielleicht auf einer ganz psychologisierenden Ebene. Und andererseits gibt es eine politische Ebene, wie agieren gegen so eine Bewegung, die gegen Protesten kann sich da nicht so erfolgreich mobilisieren bis jetzt. Was seht ihr da für Ansatzpunkte, gegen so eine sich formierende Bewegung vorzugehen?
Also diese Bewegung, die ist ja letztlich darauf ausgerichtet, den Staat zu delegitimieren. Das zeigt sich darin, wie mit der Polizei umgegangen wird, dass die Polizei dafür gefeiert wird, wenn sie das tut, was Querdenken will, und dass sie dafür angegriffen wird und angegangen wird, wenn sie nicht das tut, was Querdenken will. Genauso geht es mit den politischen Entscheidungsträgern. Das führt wiederum dazu, dass Polizei und politische Entscheidungsträger in der Gesellschaft wiederum ihre Legitimität verlieren zu einem gewissen Stück, wenn sie das tun, was Querdenken von ihnen verlangt. Weil Querdenken ja eben in der Massengesellschaft als Minderheit wahrgenommen wird. Und deshalb sollten sich Polizei und Politik darauf besinnen, dass Querdenken nur eine extrem laute Minderheit ist. Und zwar eine gefährliche Minderheit, vor der sogar der thüringische Verfassungsschutzpräsident Kramer mittlerweile gewarnt hat. Die Politik sollte mit diesen Gruppierungen so agieren, wie man quasi mit einem Angreifer umgeht, der das politische System zerstören will, und so, wie man mit anderen Extremisten eben auch umgeht. Ich denke, das wäre das Praktischste und auch ja Logischste, wie man auf diese Bewegung reagieren sollte, um sie eben nicht noch größer zu machen, beispielsweise durch Gesprächsangebote oder dergleichen, die ja jetzt schon wieder im Raum stehen, genauso wie in den Anfangstagen von Pegida. Denn das war ja das, was damals ja auch Pegida letztlich groß gemacht hatte, dass man sie in Talkshows einlädt und ihnen überall die Plattform bietet.
Ja, ich glaube, auf der anderen Seite muss es so etwas geben wie Orte sozialer Vergemeinschaftung im Sinne von Teilhabe und Partizipation. Ja, also die ganze Frage von, wo findet gesellschaftliches Leben unter Corona-Bedingungen noch statt, wenn Konzertsäle genauso geschlossen haben wie Fitnessstudios und jede Form der Freizeitbeschäftigung, die ein bisschen einen konsumtiven Charakter hat, faktisch nicht gegeben ist, dann muss es darüber eine auch kontroverse gesellschaftliche Debatte geben, die auch offen geführt wird und die zugleich sich eben deutlich abgrenzt von diesen Politik- und Deutungsangeboten, die Querdenken macht. Und das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung, nicht nur an die Politik, sondern auch an die Öffentlichkeit und in den Mediendiskurs. Und da habe ich den Eindruck, dass da viele analytische Lücken noch sind, bestimmte Prozesse, Formierungsprozesse, auch politische Formierungsprozesse bei Querdenken und in der Dynamik zu beschreiben. Also das eine ist ja, die Bilder zu analysieren, die uns da aus Leipzig entgegenkommen, das ist klar. Aber das andere ist, Kontexte zu erschließen, zu benennen, wo Akteure herkommen, wo sie ideologisch zu verorten sind. Das ist sicher genauso eine Aufgabe, wie im Auge zu behalten, die Frage, profitiert davon am Ende eine rechte Partei wie die AfD? Das ist aus meiner Sicht eine offene Frage. Und das sind Momente, in denen, glaube ich, zwei Mechanismen greifen müssen. Auf der einen Seite eine klare Grenzziehung gegenüber den anti-egalitären und antiliberalen, antimodernen Mechanismen, die bei Querdenken greifen, und auf der anderen Seite eine plurale Debatte darüber zu führen, wie man in der Gesellschaft miteinander umgeht unter den Bedingungen von Corona.